Robert, Hand aufs Herz, was ist die bessere Anlage im Leben? Gold oder Hundefutter?
Nein, wenn du mich so fragst, Gold.
Wer Hund hasst, kann, gell? Aber Gold magst du eigentlich auch nicht. Aber wir reden heute über beides und werden feststellen, dass auch Hundefutter deutlich, ja, deutlich besser sein kann, als man eigentlich glaubt.
Sie hören den Kurier.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Anlegerin, lieber Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und first things first, Rivian um 5% drauf in den letzten Tagen. Juhu. Herzlichen Glückwunsch an Robert Rivian Kledorfer. Hallo Robert.
Hallo Rüdiger, das sind ja super Nachrichten.
Na, da ist die Stimmung gleich mal super. Wir sprechen heute über Gold, Bitcoin nach dem Halving, den Nasdaq Hundefutter, Donald Trump und Elon Musk. Also eine breite Auswahl an sympathischen Menschen.
Und von mir gibt es speziell für Rüdiger und seinen Hang für Handtaschen etwas.
Ja, ja.
Er steht ja für Louis Vuitton, wie wir wissen, aber vielleicht geht er diesbezüglich auch mal fremd. Dann habe ich Neuigkeiten zu SAP weiters. Was machen die Corona-Impfstoffhersteller jetzt so? Und dann hebe ich noch einen Schatz.
Ja, aber starten wir mal beim Nasdaq. Der war dieses Jahr schon mal über 10% im Plus. Jetzt sind es noch ungefähr so 5-6%. Es waren auch schon weniger. Am Anfang der Woche waren es 3%. Leicht drauf, gestern und vorgestern. Ich habe mich jetzt von ein paar Tech-Aktien getrennt, dem chinesischen Tencent und JD.com sowie Nvidia. Mit zwei von den dreien habe ich Verlust gemacht, mit einem aber mehr Gewinn als mit den anderen beiden, also insofern war es okay. Und habe dafür was nicht Originelles gemacht. Ich habe meine Berkshire Hathaway B-Shares aufgestockt.
Ja.
Weil was machst du, wenn da nichts einfällt? Dann sagst du, der Warren Buffett, der kann das, gell? Mir ist der Nasdaq ein bisschen zu volatil im Moment. Und in den letzten 8 Monaten ist er um 22% drauf. Also man soll jetzt eh nicht schimpfen, das war okay.
Ja,
aber ich habe mir gedacht, es ist wieder Zeit, ein bisschen von Tech wieder rüber zu gehen in konservativere Gewässer, also sprich in Richtung Robert Kledorfer zu gehen.
Ja. Apropos konservativ, kommen wir zu einem wirklich konservativen Sparprodukt. Da möchte ich gleich anschließen, den Schatz, den ich vorhin erwähnt habe.
Der Schatz
nicht vom Silbersee, sondern von Magnus Brunner und Markus Stix, dem Chef der Bundesfinanzierungsagentur. Der wurde gehoben von den beiden. Diese haben nämlich zu Beginn der Woche die neuen Bundesschätze für Privatanleger aus der Taufe gehoben. Da gibt es 5 verschiedene Produkte mit unterschiedlichen Laufzeiten und sie ähneln Kapitalsparbüchern, bei denen ja Geld für einen bestimmten Zeitraum gebunden wird und man dafür höhere Zinsen als für täglich fällig bekommt. Stix sprach von Österreichs sicherster Geldanlage, weil nicht eine einzelne Bank bzw. die Einlagensicherung dahinter steckt, sondern die Republik Österreich selbst.
Da frage ich mich aber jetzt immer, wenn die Pleite geht, also ich habe das in Griechenland erlebt, kann einer hergehen und sagen, ich will jetzt einen Quadratmeter Wienerwald haben. Oder was mache ich dann? Dass ich hafte damit in meinem Vermögen, klingt immer super, wenn ich dann nicht weiß, wie ich es durchsetze. Also sage ich nur. Also ich hoffe nicht, dass wir das brauchen.
Ja, also ich glaube, wenn das passiert.
Aber man hat es bei Griechenland gemerkt, es ist dann gar nicht so leicht, auf ein Land haftet zu sagen, gebt es einmal her, Grundstücke.
Ja. So ist es nicht. Nein, so ist es nicht. Dennoch glauben wir jetzt mal an Österreich und sein
Budget
und an die Staatsfinanz. Ich meine, wir haben ja gute Ratings auch insofern. Ja, anders als beim Sparkonto auf der Bank ist der Bundesschatz völlig kostenlos und ohne Gebühren für ein Wertpapierdepot ab 100 Euro zu haben. Es gibt kein Einzahlungslimit. Es ist allerdings eine Voraussetzung notwendig und das ist eine ID Austria Vollfunktion.
Habe ich
nicht.
Ja, das ist was Digitales. Also das kann ich empfehlen, das ist nicht schlecht.
Ja, ja. Naja, ja, mich hat abgeschreckt, dass ich da jetzt mal eine Stunde lang aufs Amt gehen muss, um das zu aktivieren.
Ja, hast du diesen Vorläufer gehabt?
Also ja, habe ich.
Das geht online alles. Du musst nicht auf ein Amt gehen. Doch, ich habe es geschafft.
Es haben viele nicht geschafft.
Ich bin 55 Jahre alt, ich habe es geschafft.
Also, die müssen dann aufs Amt gehen und.
Nein, es ging.
Okay.
Alles online. Ich musste mir 4 Apps runterladen und mich dauern. Es war nicht leicht, aber ich habe es ohne Amtsbesuch geschafft. Es ging.
Naja, eben. Und da scheitern halt viele davon, spätestens bei der dritten oder vierten App dann. Ja, aber das ist die Voraussetzung, weil da kann man da erst dann das Konto öffnen und auch alle Transaktionen vornehmen.
Warum gibt es nicht einfach eine eSIN, die heißt Bundesschatz und ich kaufe mir das einfach ganz normal und lege es in mein Portfolio, so richtig für Spießer wie mich?
Ja, das bitte fragen wir den Herrn Brunner vielleicht das nächste Mal, wenn er zu Besuch kommt.
Das werden wir machen, oder? Ich meine,
ja,
die meisten Menschen machen das so.
Ja, ja. Die Website ist übrigens bundesschatz.at, da kann man dann das dann über die mit der ID Austria und über den Bundesschatz.at kann man das dann erwerben. Es gibt drei klassische Bundesschätze mit Laufzeiten zu je einem Monat, 12 Monaten und 10 Jahren. Also ein bisschen ein Gap in meinen Augen zwischen 12 Monaten und 10 Jahren.
Ja, darum prüfe, wer sich ewig bin.
Ja, ich meine, immerhin sind 100 Jahre wie die 100-jährige Anleihe der Republik, aber ja, ich hätte dazwischen auch vielleicht auch noch eine dreijährige Laufzeit gemacht, aber bitte.
Der Schmäh mit der 100-jährigen Anleihe war damals super in der Zinsphase, wo wir da drinnen waren mit Verzins mit 0,1% ja, oder so. Das kommt nie wieder zur Refinanzierung des Staates.
Anzunehmen, hoffentlich auch. Und zusätzlich gibt es auch zwei grüne Bundesschätze mit Laufzeiten von 6 Monaten und 4 Jahren. Also da hat man dann ein bisschen eine Variable. Bei letzteren ist das eingenommene Geld zweckgebunden, das heißt, die Republik investiert damit in grüne Projekte, Schienenausbau, Ausbau erneuerbarer Energie bis hin zu E-Ladestationen für den Rüdiger und ähnliches Zeug. Brunner und Stix haben betont, dass sich Private auf diesem Weg an der grünen Transformation der Wirtschaft beteiligen können und das sei wichtig, weil der Staat das alleine nicht finanzieren könne. Und weil die Finanzmärkte seit längerem Zinssenkungen durch die EZB erwarten, sieht man derzeit eine inverse Zinskurve. Das bedeutet auch hier, dass die Anleger bei einer kürzeren Laufzeit noch aktuell höhere Zinsen bekommen als bei längeren Laufzeiten. Das kann sich ändern und wird sich wahrscheinlich auch ändern, wenn die EZB dann im Juni, höchstwahrscheinlich im Juni, die Zinsen senken wird. In der Praxis bedeutet das, wer jetzt einen klassischen Bundesschatz mit Laufzeit 1 Monat kauft, bekommt fix 3,5% Zinsen. Bei 12 Monaten sind es dann 3,0% und bei 10 Jahren 2,5%.
Bitte, wenn ich da was einwenden darf. Ja, bitte. Wir haben eine Inflationsrate von 4,2%. Das heißt, wenn ich mir sein durchschnittliches Einkaufswagerl bei Billa durch die Kasse durchschiebe und bezahle und ich hebe mir das im Monat auf oder ein Jahr lang auf, dann habe ich 4,2% gespart. Warum soll ich mir einen Bundesschatz kaufen, wenn er unter der Inflation liegt?
Ja, das im Wagerl wird wahrscheinlich verrotten zum Teil, außer du machst es wie Otavio und kaufst nur Nudeln.
Ja genau, also ich kaufe nur Nudeln und freue mich,
wenn das Leben. Aber da wissen wir auch nicht, ob die Nudeln um 4,2% höher wären oder
ja, weniger. Aber ehrlich, aber ich meine, die geben was raus, was unter der Inflation liegt und machen die große Story draus. Ich wollte nur sagen, also irgendwie.
Naja, es ist ja mal so, das anzunehmen, dass die Inflation ja weiter sinken wird. Also ich sehe die Inflation schon mal unter 4% nächstes Monat.
Bin ich bei dir, aber ein Monat 3,5% steht hier. So, Inflationsrate aktuell 4,2%.
Ja, abschließen, sehe ich überhaupt keinen Sinn dazu.
Genau, und woher weiß ich, dass die Inflation wirklich so rasch runtergeht? Ich höre das jetzt schon so lang, dass die EZB ihre Zinsen, die Zinswende, wir reden hier im Podcast über die Zinswende seit ewigen Zeiten. Das ist
das Problem, nämlich, weil wenn die EZB die Zinsen senkt, wird sie auch bei den Bundesschätzen so weitergegeben werden. Das heißt, das ist jetzt ein Wettlauf nach unten zwischen Inflation und EZB, ne?
Nein, also wenn er mir auf 10 Jahre 2,5% gibt, sind das Fixzinsen.
Naja, ich rede jetzt von den 3,5.
Ja gut, das ist klar, die gehen runter.
Und
das
die,
ist klar.
Die werden runtergehen. Ne? Naja, ich meine, die anderen werden auch runtergehen, wenn man später abschließt. Aber natürlich, da gibt
es. Aber wenn man bei 10 Jahren 2,5% hat und sagt, die EZB sagt, mein Job ist gut gemacht, wenn ich 2% Inflation habe, dann habe ich eine Rundite von 0,5%. Das kriege ich im Kopf echt noch hin.
Ja.
Zahlt man auch Cash drauf auf das Zeug?
Das ist eine gute Frage.
Wahrscheinlich. Wir zahlen noch Cash drauf? Gut. Die gute Nachricht ist, bei 0,5% Rendite ist es dann nicht ganz so schlimm, aber wenn ich von den 2,5% die Case auch noch abziehe, bin ich bei 2,5 mal 0,75 unter 2. Das heißt, ich habe, wenn die EZB Inflationsziel erreicht, Klammer, das war schon lange nicht mehr der Fall, aber sagen wir mal, sie schaffen es, noch immer ein Minus.
Oder zumindest mit den 3,5 bist du irgendwann vielleicht.
Ja, aber die gehen ja runter, wenn
ohne,
die.
Aber du bist vielleicht
also
irgendwann ohne. Ohne Geldentwertung, ja.
Naja.
Bei den grünen Anleihen sieht es so aus, Laufzeit 6 Monate 3,25%, bei 4 Jahren 2,75%.
Das ist, hat man geschickt gemacht, man kann es nicht so direkt vergleichen, dadurch kann man nicht sagen, ob man für die Grünen mehr oder weniger kriegt. Das haben sie gut gemacht.
Ja.
Haben sie was überlegt dabei, das merkst du richtig, ja.
Immerhin, den Punkt muss man lassen.
Kompliment.
Also wie gesagt, werden sinken auch hier die Zinsen wahrscheinlich. Ich würde es jetzt auch nicht binden, mein Geld auf 10 Jahre mit 2,5%. Brunner hätte die neuen Bundesschätze auch gerne mit dem von ihm propagierten Vorsorgedepot verknüpft. Ihr könnt euch erinnern, wir haben ihn ja zu Gast gehabt, bei dem die Grünen aber bisher nicht mitspielen und dabei nach einer Behaltefrist von 10 Jahren die Wertpapiere steuerfrei verkauft werden können. Also in dem Fall, Rüdiger, 2,5% wären dann steuerfrei.
Ja, ich bin total beeindruckt und das ist das.
Ich merk's,
Und das ist das, was wirklich. Naja, wenn das steuerfrei wäre, da, also dann. Also, Entschuldigung, aber ich meine, ich will dieses Wort nicht sagen, das löst immer schlimme Dinge bei vielen unseren Hörern aus, aber da kann ich mir bald schon Lebensversicherung zulegen.
Nein, das wollen wir jetzt nicht noch einmal analysieren. Es regen sich übrigens auch die Pensionisten auf, also nicht nur der Rüdiger, der jetzt noch nicht ganz im Pensionsalter ist.
Ich arbeite daran.
Aber er arbeitet dran, genau. Weil der Pensionistenverband, das sehe ich ehrlich gesagt zu Recht, regt sich auf darüber, dass die Anlagemöglichkeit ausschließlich online möglich ist. Mir fällt kein einfacher Zugang ein, weil die Bank wird es jetzt auch nicht vertreiben oder die Trafik, ja, gehst du in die Trafik und so, und schreibst. Aber man hätte sich sicher irgendwas einfallen lassen
können. Du siehst es völlig falsch. Früher war alles besser, man hätte Stempelmarken machen können, die man einfach pickt. Und dann hätte man einfach die Stempelmarken in seinem Bundesschatz gehabt.
Mit ein bisschen guten Willen und ein bisschen Ideenreichtum wäre das auch offline möglich gewesen. Aber ich bin eigentlich, ja, wie du sagst, Ich habe von dem Produkt, das ja eigentlich eine Neuauflage war und 2020 aufgrund der tiefen Zinsen eingestellt wurde, habe schon damals nichts davon gehalten, eben aufgrund der tiefen Zinsen. Bin jetzt auch nicht angetan, aber ja, wer es mag.
Ja, vielleicht müssen manche Leute es kaufen, weil es als Kernkapital zählt in einer Bilanz oder so.
Vielleicht, aber es ist sicher besser, als am Konto herumliegen zu lassen.
Ja, oder es einfach zu versaufen, ist schon richtig, aber die Wahl sollte ja nicht sein, dass Tagesgeldkonto mit 0,1%
versus Bundesschatz. Nein, das sind wir völlig
also. Kommen wir doch zu Bitcoin. Bitcoin, das Halving in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ich muss gestehen, ich habe es verschlafen, also ich bin nicht aufgeblieben, bis der Punkt erreicht war. Also sprich der Punkt, an dem dann
auch egal.
Die Blockchain lang genug war, dass man ab dem Zeitpunkt nur mehr die Hälfte für seine Rechenleistung bekommt an neuen Bitcoins. Kursmäßig ist da nichts passiert, sogar leicht runtergegangen am Anfang, aber jetzt leicht rauf. Aber in Summe liegt der Bitcoin seit dem Höchststand ein bisschen im Minus, aber den Anlegern wird es wurscht sein, weil seit letztem August um 154% rauf. Das ist, da muss ein Bundesschatz schon, wie viele Jahre, eine Zentralmatura-Frage, wie viele Jahre müssen Sie einen Bundesschatz halten, damit Sie das gleiche haben mit der Bitcoin in den letzten 11
Monaten? Wobei das natürlich,
das ist populistisch, polemisch, mit einem Wort, es ist von mir. Aber ist in Ordnung. Ein Grund, warum es raufgegangen ist, sind aber auch die ETFs. Und ich habe ein bisschen die ETFs angesehen, die es gibt. Grayscale, Fidelity und BlackRock sind die drei großen Player. Und der Unterschied liegt ja wie immer einerseits in der berühmten TER, sprich, was kostet das ganze Zeug? Und auf der anderen Seite aber auch darin, wie gut diese Fonds es schaffen, den Bitcoin nachzubilden. Weil im Unterschied zum Bundesschatz ist der Bitcoin doch eher volatil und stark schwankend, sagt man, ja. Das weiß man noch nicht, ist die ehrliche Antwort, weil man bis jetzt noch zu wenig Erfahrungen hat. Das muss man sich also in den nächsten paar Folgen immer wieder mal ansehen. Was kostet sowas? Ein iShares Bitcoin Trust von BlackRock kostet 0,25%. Also sprich 0,25% deines angelegten Kapitals pro Jahr zahlst du an Gebühren. Fidelity und Van Eyck liegen bei 0,2 und Kettewood mit ARKB liegt bei 0,21. Viele von denen verzichten aber am Beginn komplett auf die Gebühren für ein Jahr. Also es ist dann auch ein bisschen billiger. Der bisherige Marktführer Grayscale, der hat allerdings eine relativ sportliche Kostenrate von 1,5%. Und der billigste ist der Franklin Templeton bei Coinbase mit 0,19%. Also die Unterschiede sind durchaus vorhanden. Jetzt wird jeder sagen, natürlich ist eh wurscht bei etwas, was um 154% raufgeht. Na eh, aber das weiß man halt vorher nicht. Und auch da lohnt es natürlich, die billigste Variante zu wählen, aber eben auch zu kontrollieren, wie genau bildet denn ETF eigentlich meinen Bitcoin-Kurs nach. Wenn du Ethereum möchtest, Robert, für dich als alten Pfennigfuchser ein ETF mit einem wirklich billigen TER von 0% der CoinShares Physical Stake Ethereum, da kriegst du es einfach gratis. Also nicht die Ethereums, aber du zahlst nichts für die Verwaltung. Warum eigentlich ETF und nicht selbst eine Wallet haben? Das ist ja beides möglich. Aus meiner Sicht haben ETFs halt den Vorteil, du kannst sie leichter und schneller handeln, hast sie in deinem normalen Portfolio drin, kannst Gewinne und Verluste sogar, wenn es ein ETF ist, gute Frage, steuerlich gegenrechnen gegen Dividenden und anderes, was du hast? Ich denke ja.
Ich denke ja, solange es im selben Portfolio ist, ist glaube ich, relativ easy.
Und da spricht für mich, aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung dazu, dann schreibt uns bitte an ziemlich gut veranlagt @kurier.at. Ich bin Team Bitcoin selber in der Wallet haben oder ich bin Team Bitcoin via ETF oder ich bin Team überhaupt nicht Bitcoin. Kann es ja auch noch geben.
Natürlich. Kommen wir in die USA. Da wollen die Wettbewerbshüter den Milliardendeal verhindern, der bekannte Modemarken wie Coach, Michael Kors oder Versace unter ein Dach bringen soll. Nämlich die Aufsichtsbehörde FTC argumentiert in einer Klage, der Zusammenschluss könne zu höheren Preisen, vor allem für Handtaschen und Accessoires, führen. Die Unternehmen wollen aber weiterhin für die Übernahme kämpfen. Der rund 8,5 Milliarden Dollar schwere Zusammenschluss wurde ja schon im August angekündigt und dabei will der US-Konzern Tapestry, dem die Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman gehören, die Holding Capri kaufen, die wiederum Michael Kors, Versace und Jimmy Choo kontrolliert. Die FTC betont, vor allem Coach und Michael Kors seien im Handtaschenmarkt scharfe Konkurrenten und mit der Übernahme würde das gemeinsame Unternehmen in den USA eine beherrschende Position in dem Markt erlangen.
Ich habe immer geglaubt, diese Handtaschen werden nur gekauft, weil sie teuer sind.
Ja, dann werden sie noch teurer. Und
ja, eben, da denke ich mir, wo ist der Nachteil für den Konsumenten? Ich sage, ich will ihm leisten, dass ich mir so eine Jimmy Choo-Sache kaufen kann.
Da geht es ums Prinzip.
Offensichtlich.
Nicht nur bei den einfachsten Produkten des täglichen Lebens, sondern auch bei den High-End-Produkten wird da offensichtlich genau drauf geschaut. Du bist immer ein Verfechter von Wettbewerbsbehörden.
Ja, ich bin, ja, absolut.
Deswegen ist auch in diesem Fall richtig.
Ich tue mich nur bei Luxusprodukten ein bisschen schwieriger in der Nachvollziehbarkeit. Also ja, die, ist okay. Die Clever-Nudel auf der einen Seite und die Versace-Handtasche auf der anderen Seite ist nicht genau das gleiche vom Regulierungsbedarf, sage ich mal.
Ja. So.
Aber es ist meine persönliche Meinung.
Die Behörde jedenfalls fürchtet, dass der Zusammenschluss weitere Übernahmen nach sich ziehen wird und weil da eben viel mehr Marktmacht und viel mehr Kapital dahinter steht. Von Tapestry hieß es, die beiden Unternehmen konkurrieren mit hunderten anderen Marken. Am Markt gäbe es eine Vielfalt an Marken zu verschiedensten Preisen und man werde den Deal vor Gericht verteidigen und hofft weiterhin noch heuer abzuschließen. Tapestry will mit der Übernahme die Position in dem sogenannten erschwinglichen Luxussegment ausbauen, in dem die Artikel hochwertiger, aber günstiger sind als von Nobelmarken wie Louis Vuitton. Coach und Michael Kors haben in den vergangenen Jahren um die Spitzenposition im US-Handtaschenmarkt gekämpft. Der Rüdiger kann da vielleicht mitreden.
Ja, immer.
Zuletzt lag Tapestry mit Coach voran. Ziel der Fusion ist auch der Ausbau des internationalen Geschäfts. Michael Kors ist stärker in Europa, Coach hingegen in China. Beide Aktien haben nach der FTC-Entscheidung leicht verloren. Generell läuft es für die Capri Holding nicht gut, heuer schon 27% runter, Tapestry hingegen 4% im Plus.
Und als Aktionär von Louis Vuitton, Moët, Hennessy,
ja,
empfehle ich natürlich Handtaschen von Louis Vuitton.
Das habe ich mir gedacht.
Muss ich an dieser Stelle sagen, eben. Ganz selbstlos. Kommen wir zu unseren guten Vorsätzen aus dem letzten Mal. Du erinnerst dich ja, wir haben ja gesagt, jetzt aber lassen wir es krachen, jetzt shorten wir Donald Trump,
ja.
Also nicht ihm persönlich, aber seine Aktie, die DJT, Truth Social Technology Aktie. Also lieber Robert, ich habe mich drum gekümmert und bin grandios gescheitert.
Ja, weil?
Ja, weil, bitte, ich kann nichts dafür, Donald Trump ist schuld.
Ach so.
Ja, Trump Media hat am Freitag die CEO der Nasdaq-Börse, Adena Friedman, von einer möglichen Marktmanipulation durch nacktes Leerverkaufen gewarnt. Also ist nacktes Leerverkaufen ein bisschen blöd. Also das heißt ja nicht, dass man sich auszieht, sondern das heißt, dass man die Aktien überhaupt nicht besitzt zum Zeitpunkt, wo man den Leerverkauf
hat. Ja, das ist halt so, ich meine, das ist so bei Leerverkäufen.
Nein, das würdest du ausborgen normalerweise.
Ja,
wenn
aber
nicht
dass
du es nicht einmal ausgeborgt bei einem nackten Leerverkauf.
Aha, und das,
sagst du einfach.
Ihn. Aber das ist...
Ja, das stört ihn offensichtlich. Weil davor hat Trump Media die super Idee gehabt. Sie haben den Aktionären erklärt, wie sie vermeiden können, dass ihre Aktien an Leerverkäufer ausgeliehen werden können.
Aha.
Also die Idee war, wenn sich keiner die Aktien ausleihen kann für einen Leerverkauf, also ich erkläre kurz Leerverkauf,
ja, ja.
Ich borge mir Aktien aus, um ein gewisses Geld, zahle eine Gebühr, dann fallen die runter, die Aktien. Ich habe sie vorher schon gleich wieder verkauft zum höheren Kurs, die gehen runter. Jetzt kaufe ich mir viel weniger Geld die Aktien nach und habe natürlich damit Geld verdient. Das ist die Idee, so hat dann mal Trump Media gesagt, na gut, dann machen wir mal als erstes, dass man es nicht ausbeugen kann. Und der Leerverkauf hat gesagt, das ist mir wurscht, dann mache ich es halt nackt. So.
Ja, ist ja durchaus möglich.
Ja, ich finde es auch okay, weil grundsätzlich finde ich, so funktioniert auch der Kapitalismus. Und ich habe immer geglaubt, Donald Trump ist so ein erfolgreicher Unternehmer, der so auf den Kapitalismus steht, aber manchmal dann auch nicht ganz so. Aktuell liegt der Kurs bei 36 Dollar, das ist unter dem Startpreis von über 70 Dollar, aber er schwankt an manchen Tagen 10-15% rauf und runter, also es ist wirklich eine Belieferaktie, ja. Der CEO von Trump Media, Devin Nunes, weist darauf hin, dass das Unternehmen unter Umständen mit ungesetzlichen Handelsaktivitäten konfrontiert sein könnte. Und damit meint er eben genau diese nackten Leerverkäufe. Er betont, und jetzt wird's total nett, Donald Trump wird zum Konsumentenschützer, wer hätte das gedacht, dass nackter Leerverkauf oft zu Lasten der Kleinanleger geht.
Oh.
Ich dachte mir, es ging eher zum Lasten der Kleinanleger, wenn sie gegen einen Scheiß kaufen und sich vorher überlegt haben, warum. Aber ja, das okay, ist aber das auch ist so meine
Eigenverantwortung, würde ich sagen. Ne?
Das sehe ich auch so, ja. Wie wir beide aus eigener Erfahrung wissen.
Mhm.
Aber ich dachte, okay, das macht mir alles nichts. Ich schaue jetzt trotzdem, ob ich Short-Zertifikate bekomme und bin auf die üblichen Seiten gegangen. Und es gibt keine. Es gibt einfach keine. Also die BNP Paribas hat wirklich für jeden Titel dieser Welt Zertifikate. Und sie haben auch Zertifikate für Trump Media, allerdings nur Long-Zertifikate, was bedeutet, man würde auf einen steigenden Kurs spekulieren, was ja nicht genau das ist, was Robert und ich gerade vorhaben. Es gibt keine. Und deswegen kann ich sagen, ich habe sie nicht gekauft, weil sie nicht existieren.
Das ist wirklich spannend.
Und wenn irgendeiner von euch da draußen welche findet, eine Easy-Nummer uns schicken kann für ein Trump-Short-Zertifikat, das hier in Europa kaufbar ist, dann bitte wiederum Mail an ziemlichgutveranlagt@kurier.at. Mit großer Freude würden wir da einsteigen.
Grandios. Ja. Da haben wir wieder was dazu gelernt.
Gibt's einfach nicht. Die Antwort lautet, sie existieren.
Wird verblüffend, ja.
Es könnte auch daran liegen, dass es keiner hergibt, weil eher davon ausgehen, dass es runtergeht.
Ja.
Also manchmal ist es ja auch so, dass du bei gewissen Produkten kaum noch ein Short-Zertifikat kriegst, weil keiner dir das ernsthaft anbietet, weil er eh weiß, was passiert. Das könnte auch, also beides könnte eine Rolle spielen.
Ja, das müssten wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn wieder so ein Titel auftaucht am Horizont, dann überprüfen, ob das...
Das haben wir mal gemacht bei Tupperware, du erinnerst dich.
Ah, ja, stimmt.
Und da ist es auch gegangen.
Ah, okay.
Also könnte ein Muster sein.
Ja, vielleicht, ja. Spannend. Was wurde eigentlich aus den Corona-Impfstoffherstellern? Die Pandemie ist zu Ende, nach der Impfung gerät auch kommt noch ein Hahn. Das muss doch eigentlich das Geschäft drücken, oder Rüdiger?
Ja, stimmt. Und vor allem die ganzen Microchips.
Ja,
wo sind die jetzt alle hin?
Denen geht's aber gut. Die werden jetzt irgendwo anders eingepflanzt.
Wahrscheinlich.
Ja, denen geht's in der Tat nicht so besonders. Pfizer, die Nummer 1 bei Corona-Impfstoffen, etwa verzeichnete im Vorjahr einen Umsatz- und Gewinneinbruch und musste allein im dritten Quartal Abschreibungen in Höhe von 5,6 Milliarden Dollar vornehmen. Der Hauptteil davon entfiel nicht auf überzählige Impfdosen, sondern auf unverkäufliche Packungen des Covid-Medikaments Paxlovid. Das finde ich eigentlich schon ein bisschen überraschender. Der Jahresumsatz brach um 42% auf 58,5 Milliarden Dollar ein. Ist zwar noch immer viel, aber 42% minus ist trotzdem nicht wenig. Der Nettogewinn um 72% auf 10,5 Milliarden. Bis Ende des Jahres müssen nun 3,5 Milliarden Dollar an Kosten eingesperrt werden. Dazu gehört auch ein größerer Stellenabbau und die Pfizer-Aktie notiert auf einem 10-Jahrestief. Pfizer ist aber zum Glück produktmäßig breiter aufgestellt.
Wenn du jetzt sagst, auf einem 10-Jahrestief, wäre das der Moment aus deiner Sicht zu sagen, jetzt schlagen wir zu, jetzt rein bei Pfizer. Ich erkenne die Schönheit, die der Markt nicht erkennt.
Lass uns drüber am Ende, wenn ich alle vier durchgenommen habe, reden, dann können wir ein bisschen vergleichen. Mit dem Finanzpolster aus den Covid-Erlösen hat Pfizer im Vorjahr für 43 Milliarden Dollar den Krebs-Spezialisten Siegen erworben und hat damit seine Angebotspalette bei Krebsmedikamenten ausgebaut. Ja, man wird sehen. Besonders hart zu spüren bekam auch das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech den Nachfrageeinbruch. Der Umsatz stürzte im Vorjahr von 17,3 auf nur 3,8 Milliarden Euro ab. Der Nettogewinn schrumpfte von zuvor 9,4 Milliarden auf magere 930 Millionen. Und weil der mit viel deutschem Steuergeld finanzierte Impfstoff Comirnaty der einzige Umsatzbringer der Mainzer ist, werden die Erlöse weiter schrumpfen, so die Annahme. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen von nur noch 2,5 bis 3,1 Milliarden und Verlusten statt einem Gewinn. Der Aktienkurs brach binnen eines Jahres um 30% ein und um die verbliebenen Aktionäre bei Stange zu halten, braucht BioNTech dringend ein neues Medikament, meinen Analysten. Und dank eines dicken Finanzpolsters aus den Impfstoffverkäufen wird die Forschung und Entwicklung jetzt angekurbelt. Große Hoffnung liegt in der Entwicklung eines Krebsmedikamentes auf Basis der mRNA-Technologie und 2026 soll das erste Präparat dazu auf den Markt kommen und dann soll es peu à peu weitere Marktzulassungen geben. Noch schlechter Also für Pfizer und BioNTech lief es für den US-Hersteller Moderna. Dieser musste im Vorjahr die Produktionskapazitäten sogar stark zurückfahren und das brockte dem Unternehmen milliardenschwere Wertberichtigungen und einen Jahresverlust von 4,7 Milliarden Dollar ein. Und das Jahr zuvor gab es noch einen Gewinn von knapp 8,4 Milliarden. Bei Moderna ruhen jetzt die Hoffnungen auf den Impfstoff gegen das Atemwegsvirus RSV. Die Marktzulassung könnte noch im ersten Halbjahr heuer erfolgen. Geforscht wird ebenfalls im Bereich Infektionskrankheiten, Krebstherapien auf mRNA-Basis und seltene Erkrankungen. Aktuell ist aber noch nicht ersichtlich, ob Krebsmedikamente auf mRNA-Basis wirksamer als andere Therapieformen sein werden. Hingegen Johnson & Johnson, das ist auch ein US-Pharma- und Medizintechnikkonzern, hat im ersten Quartal von einem starken Medizintechnikgeschäft profitiert. Das Auftaktquartal beendeten die Amerikaner auch dank eines besseren Geschäfts mit Krebsmedikamenten stärker als erwartet. Im ersten Quartal gab es einen Gewinn nach Steuern von gut 5,35 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich gab es hingegen noch einen Verlust von 68 Millionen Dollar wegen eines milliardenschweren Vergleichs im Zuge eines Rechtsstreites um Körperpuder. Umsatz- und Gewinnprognosen werden nun erhöht und seit Jahresbeginn liegt die Aktie allerdings 4% im Minus und auch in den letzten Jahren war sie nicht gerade ein Highflyer. So, und mein Resümee jetzt dazu, ja, lieber Rüdiger. Ja, Johnson & Johnson wäre es vom Aktienkurs her allerdings nicht, weil ich sehe da kein Potenzial nach oben, weil das schon in den letzten Jahren nichts geflogen sind. Mein Problem mit dem deutschen Hersteller BioNTech ist, dass hier wirklich sehr, sehr viel auf das eine Präparat gesetzt wird, wo ich jetzt auch nicht wahnsinnig Einblick habe, ob das funktioniert und wenn das nicht funktioniert. Ja. Und angeblich auch erst 2026, dann gibt es Verzögerungen. Also da würde ich jetzt auch nicht zugreifen. Für mich in Frage kämen entweder Pfizer, weil die wirklich ein sehr breites Portfolio haben, oder aber auch Moderna, weil RSV ist wirklich jedem jetzt mittlerweile ein Begriff und wenn die heuer dieses Präparat auf den Markt bringen, dann könnte das natürlich einen Push geben. Man müsste halt sehen, wie weit das vielleicht schon eingepreist ist.
Ja, ich habe nur eine einzige Pharmaaktie in meinem Portfolio, das ist Novo Nordisk.
Ja gut,
du bist schon gut gefahren. Die sind wirklich brav.
Ich habe eine, die ist Gilead Sciences aus Kanada, ja? Die, ja, eher unverändert.
Also ich dann doch Bundesschätze. Ich muss immer wieder sagen, an dieser Stelle Bundesschätze. Nein, war ein Scherz. Kommen wir zum Gold. Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd fort. Jetzt aktuell ein bisschen runter, aber angetrieben von geopolitischen Unsicherheiten und der Angst vor verzögerten Zinssenkungen. Ist natürlich fürs Gold nach wie vor gut. Solange die Inflation über den Zinssätzen liegt, hat es nach wie vor eine gute Berechtigung. Und Experten der US-Bank Citigroup wagen sich jetzt ganz, ganz weit raus. Sie sagen, der Goldpreis wird steigen auf, und zwar innerhalb der nächsten 6 Monate. Und ich bin gespannt, ob das stimmen wird. Also anders gesagt könnte man sagen, das ist ja dann bis zum 26.10. Mhm. Nationalfeiertag, kann man es merken.
Ja, das merkt man es, ja.
Bis dahin soll der Goldpreis steigen auf 3.000 Dollar.
Okay.
Das ist wirklich relativ wild, weil wir stehen aktuell bei ungefähr 2.300 Dollar. Ja, also das wäre noch einmal eine schöne Upside.
Ja. Wie haben die das begründet?
Ja, die üblichen Verdächtigen, also Spannung im Nahen Osten, okay, anhaltender Krieg in der Ukraine, Israel gegen Iran, also die üblichen Verdächtigen. Aber was auch dazu kommt ist, die Chinesen kaufen Gold wie verrückt.
Das ist richtig.
Die steigende Nachfrage aus China, sowohl von privaten als auch von zentralen Käufern, trägt wesentlich bei. Es wird einfach ganz, ganz viel physisches Gold einfach im Moment vom Markt weggekauft. Außerdem hat sich der Goldpreis komplett von den Bewegungen des US-Dollars gelöst. Du hattest ja vorher dieses Phänomen, dass wenn der Dollar runter ist, ist der Goldpreis rauf und umgekehrt. Also dass sich das dann in Euro immer gleich geblieben. Das hat sich in den letzten Monaten komplett gegeben. Und deswegen sagen sie eben, oberes Limit für sie 3.000 Dollar, aber unteres Limit, und das fand ich auch spannend, bei 2.000 Dollar. Das heißt, nach unten das Risiko ist relativ gering im Moment. Disclaimer, ich habe selber Gold, das liegt friedlich herum und bleibt friedlich liegen und so ist das Leben.
Apropos Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen oder auch NFTs oder ETFs, wie wir es hier schon hatten, stellen keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir schon gar nicht für deine. Wenn wir selbst Aktien eines Unternehmens oder eine andere Anlageform besitzen, die wir im Podcast erwähnen, sagen wir es natürlich dazu.
Ja, ich habe dich ja schon eingangs gefragt, Robert, Gold oder Hundefutter?
Ja.
Kommen wir zum Hundefutter. Also Gold war ja ganz gut in letzter Zeit, aber wie geht's Hundefutter? Und da gibt's eine Firma, die Motley Fool empfiehlt, unser amerikanischer Börsendienst für mutige Anleger, sage ich mal.
Okay.
Nämlich die Firma Chewy. Schon mal gehört?
Nein.
Chewy.
Nein.
Chewy ist ein führender Online-Händler für Tierfutter und Produkte und hat sich durch personalisiertes Einkaufen und ein breites Produktangebot im Markt für Tierpflege etabliert. Wie alle Online-Shops sind sie natürlich eine Tech-Bude, die dann den Leuten optimalerweise vorschlägt, was für ihre Hunde gut ist. Und das Tolle daran ist, sie machen wahnsinnig viel über ein Abo-Programm. Aber der Reihe nach, letztes Jahr, die Zahlen sind gerade rausgekommen, ist der Umsatz von Chewy gestiegen auf 11,15 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Wachstum von immerhin 10%. Und am stärksten dabei waren es eben Verbrauchsgüter, also sprich Futter und Gesundheitsprodukte, die 85% des Umsatzes ausgemacht haben. Die Gewinnmargen sind gestiegen. Sie haben eine Gewinnmarge mittlerweile von 28% brutto. Und für ein Unternehmen, das an der Nasdaq ist, keine Selbstverständlichkeit. Sie haben einen freien Cashflow von über 43 Millionen Dollar. Das heißt, sie können sich durch ihre eigene Geschäftstätigkeit auch finanzieren. Jetzt wollen sie in den Veterinärbereich einsteigen. Der ist immerhin 47 Milliarden Dollar groß und wollen dort Chewy Vet Care Kliniken aufbauen. Und das Schöne ist, die Kundenloyalität, ich habe das vorher schon erwähnt, sie haben dieses Abo-Programm, über dieses Abo-Programm haben sie eben 8,5 Milliarden von 11,15 Milliarden Umsatz gemacht und die Nettoverkäufe pro Kunden in diesem Abo-Programm sind noch einmal um 12% gestiegen, also deutlich stärker als die Inflationsrate. Das heißt, offensichtlich die Leute, die es nutzen, finden es cool, bleiben dabei und geben immer mehr Geld aus, was ja ein gutes Zeichen ist. Also Robert, vielleicht für dich, obwohl du keinen Hund hast. Eine Hundefutteraktie.
mal ganz was anderes, ja. Kann man sich ja ansehen, ja. Kommen wir nach Europa. Der größte Softwarehersteller auf diesem Kontinent. SAP ist wegen hoher Kosten für die aktienbasierte Mitarbeitervergütung mit einem überraschend geringeren operativen Gewinn ins neue Jahr gestartet. Dieser wuchs im ersten Quartal im Jahresvergleich zwar um 16% auf 1,53 Milliarden Euro. Analysten hatten aber mit einem größeren Plus gerechnet. Das ist nämlich ein bisschen was Blödes passiert. Die SAP-Aktie hatte im ersten Quartal um 29% zugelegt, weswegen dann eben deutlich höhere Kosten für die Vergütungsprogramm angefallen sind.
Ja, aber das ist doch schön. Ich meine, ja. Das ist aber ein schönes Problem, oder?
Ja. Der Umsatz zog insgesamt um 8% auf etwas mehr als 8 Milliarden Euro an. Getrieben war, dass von den Cloud-Produkten zur Nutzung über das Netz ging Abonnentengebühr. Unterm Strich kamen allerdings Umbaukosten von 2,2 Milliarden Euro zum Tragen. SAP hatte nämlich Anfang des Jahres angekündigt, rund 8000 Stellen abzubauen, um sich stärker auf Anwendungen rund um die KI zu konzentrieren und um die Kosten damit zu senken. Und damit rutschte der Konzern mit einem Verlust von 824 Millionen Euro in die roten Zahlen. Ein Jahr zuvor gab es noch einen Gewinn von rund einer halben Milliarde Euro. Die Zahlen kamen bei den Börsianern dann dennoch gut an. Die Aktie legte um mehr als 5% zu, nachdem sie seit Erreichen ihres Rekordhochs im März wieder 11% abgegeben hatte. Seit Jahresbeginn liegt sie 27% im Plus. Auf ein Jahr gerechnet sind es 46%. Das KGV ist mit 55, aber schon sehr ambitioniert.
Sportlich.
Ja, die Dividendenrendite dafür mit 1,3% dann auch überschaubar. Von 25 Analysten raten 16 zum Kaufen oder Aufstocken, 6 zum Halten und 3 zum Reduzieren oder Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 10% im Plus. Für mich ist das alles zu wenig, um zuzugreifen.
Ja, das gerade vorher erwähnt, also Vergütung wegen großen Erfolgs, das ist ein Luxusproblem. Es gibt ja auch andere Unternehmen, ich nenne jetzt gerne einen Namen, die auch eine 56 Milliarden Vergütung für ihren CEO machen wollen, obwohl es ihnen nicht ganz so gut geht im Moment. Und damit sind wir bei Elon Musk und bei Tesla. Es sind ja die Tesla-Zahlen gerade vorgestellt worden, ganz frisch sind sie reingekommen. Und Tesla steht ja ein bisschen unter Druck, vor allem weil einerseits die Verkaufszahlen rückläufig sind und andererseits aber auch das, was pro Auto erlöst wird, rückläufig ist. Oder anders gesagt, Tesla senkt die Preise, aber dennoch verkaufen sie nicht mehr, sondern weniger. Trotzdem, nach Bekanntgabe der Zahlen sind sie Mitte der Woche um 13% raufgeschossen. Und denken sich, naja, sie haben weniger verkauft und weniger Marsch und warum gehen die Zahlen rauf? Und wie oft bei Tesla ist es die Hoffnung auf die Zukunft. In dem konkreten Fall gab es ein bisschen ein Hin und Her rund um die Frage, kommt jetzt endlich dieses Tesla Model 2, wird es oft genannt, also das kleinere Model 3, dieses 15.000, 20.000 Euro Einstiegsauto. Reuters hatte die Woche ja berichtet, das stimmt überhaupt nicht. Elon Musk hat, also das kommt gar nicht, Elon Musk hat zurückgeschrieben, Reuters lügt, also nett und freundlich, wie er halt so ist, ja. Und hat jetzt bei der Präsentation der Quartalszahlen gesagt, natürlich kommt dieses Modell. Und daran ist jetzt die Hoffnung begründet, dass dadurch natürlich neues Wachstum kommen könnte. Noch dazu soll dieses neue billige Model, ich nenne es mal Model 2, wie auch immer es dann genannt werden wird, auf den bisherigen Plattformen beruhen. Das heißt, man soll es leichter herstellen können, als wenn man jetzt eine neue Produktionsstraße hochziehen müsste. So, also das spricht auch dafür, dass er sich kostenmäßig was überlegt hat. Und am 8. August kommt das Tesla Robotaxi. Ja. Das erste Taxi, das vollautomatisch durch die Gegend fährt. Das wird allerdings auf einer komplett neuen Plattform entwickelt werden. Und da wird es auch sehr, sehr spannend werden zu beobachten, ob Tesla doch irgendwann einmal erkennt, dass man fürs autonome Fahren vielleicht nicht nur mit optischen Kameras arbeitet und Radar, sondern auch mit Laser und so weiter und versucht, das ein bisschen sicherer zu gestalten, als sie es bisher tun. Aber schauen wir mal, was da passieren wird. Und einer unserer Hörer hat wirklich etwas geschafft, das Robert Kledorfer mit großem Neid erfüllt. nämlich, das Glück muss man haben. Wir haben ja letztens drüber gesprochen. Robert hat, ich habe ein Tesla-Auto, aber keine Tesla-Aktien und bin froh darüber. Robert hat Rivian-Aktien, aber kein Rivian-Auto und ist deswegen ja, nicht ganz so froh.
Woher soll ich es denn auch nehmen, selbst wenn ich wollen würde?
Das ist richtig. Und da hat uns wirklich ein Hörer aus Graz eine Mail geschickt. Ich nehme an aus Graz, weil das Auto hat ein Grazer Kennzeichen mit dem schönen Satz. Danke Daniel Kersche, der uns geschrieben hat. Rivian, es gibt die Marke ja wirklich. Ja, das haben wir uns nicht ausgedacht. Das gibt's wirklich, diese Marke. Ja. Und der hat einen Rivian in Graz gesichtet. Ja, also das wusste ich nicht, dass es schon in Europa Rivian gibt.
Es muss ein Eigenimport sein, anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, und wenn man es genau anschaut, das Bild, und danke nochmal dafür, steht drauf US-Testfahrzeug, rote Blinkleuchten. Also ist es nicht umgerüstet auf uns. Ja. Ja, also muss ein Eigenimport sein. Ich weiß nur nicht, ob man mit diesem Testfahrzeug Schmäh kommt man durch. Kann ich das machen?
Oder eine Zeit lang darf ich fahren damit? Es gibt, glaube ich, von 3 Monaten, wo du mit, wenn das nicht adaptiert ist für hiesige der hiesigen Rechtslage, dann hast du ein bisschen eine Übergangsfrist.
Also es gibt einen Rivian-Fahrer in Graz, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen wollen. Und vielleicht einmal, Robert, vielleicht ein Meet and Greet, vielleicht kannst du ja mal einen Rivian die Hand drauflegen an das Auto, mit dem du so viel Geld verloren hast, aber dass es trotzdem real gibt.
Ja, aber es gibt ja auch eine Facebook-Fanbase in Österreich.
Für Rivian?
Von Rivian.
Weil bist du schon dabei, oder?
Bin ich noch nicht dabei, aber die sind haben sich nämlich auf unserer Facebook-Seite angefreundet, das weiß ich.
Oh, das ist aber nett, das ist nett, ja. Nein, wir tun ja alles, was wir tun können für Rivian, aber ich glaube, an uns und vor allem an Robert liegt es nicht.
Definitiv,
ja,
naja, der Rüdiger ist ja untreu geworden.
Ja, ich bin untreu geworden. Ja, ich
so. Von daher liegt es vielleicht doch ein bisschen
also an wenn uns, ihr, ne? Wenn ihr bis zum nächsten Mal coole Autos entdeckt, wie zum Beispiel einen, ich will mich selber ein Bild meines Lucid Air mit einem Wiener Kennzeichen freuen oder was auch immer ihr auf unseren Straßen entdeckt, das ist total super, dann schickt sie uns doch bitte an ziemlichgutveranlagt@kurier.at.
Da freuen wir uns sehr und wir freuen uns dazu natürlich auch über diverse Anregungen, Meinungen zum Aktienmarkt, zur Börse, zu Bundesschatz.
Ja, kauft ihr die Bundesschätze, findet ihr das cool? Findet ihr das Angebot von Finanzminister Magnus Brunner sexy oder doch nicht so?
Ja, also wir freuen uns über jede Post, per Mail oder
ja, auch mit der Postkarte, analog, schon länger nichts mehr reingekommen wieder, ja, muss ich sagen. Ja. Die österreichische Post da leidet.
Ja, der geht es eigentlich an für sich ganz gut.
Ja, aber nicht wegen dir. Ja. Also schreibst doch eine Postkarte an Robert Kledorfer, Kurier.
Ganz wichtig.
Leopold Unger, Platz 1 in A1190 Wien. Wir haben eine Facebook-Seite, da können wir jetzt dieses Rivian-Foto raufstellen. Unbedingt, das ist super. Ja. facebook.com/ziemlichgutveranlagt. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.